Schwarmradio. Bei Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hanna Kindler, ich bin Künstlerin aus Freiburg und ich habe heute das Vergnügen, euch durch ein Projekt zu führen, das ich gemeinsam mit dem Mars-Kollektiv realisiert habe. Und zwar die Ausstellung und das dazugehörige Begleitprogramm Allegorien mit vielen Zungen. Das Ganze hat stattgefunden Anfang März und zwar in Freiburg in dem Raum Schopf 2 in der Schopfheimer Straße. Die Ausstellung war Teil von der Aktionswoche rund um den feministischen Kampftag und wurde vom KünstlerInnen-Kollektiv Mars initiiert und kuratiert. Mars steht für Maternal Artistic Research Studio. Wir sind ein internationales Kollektiv aus KünstlerInnen, PerformerInnen, KuratorInnen, AutorInnen, AktivistInnen und Care-PraktikerInnen. Uns verbindet die Frage, wie Kunst mit den Bedingungen unseres Lebens zusammenhängt, also mit Fürsorge, Arbeit, Beziehung und den Strukturen, in denen wir uns bewegen. Der Begriff Maternal ist nicht einfach an Mutterschaft gebunden, sondern beschreibt eine Haltung, eine Form von Verantwortung, von Fürsorge, von Beziehung. Etwas, das gesellschaftlich oft unsichtbar gemacht oder abgewertet wird. In unserer Arbeit versuchen wir, diese Perspektive als eine Form von Wissen ernst zu nehmen und künstlerisch weiterzudenken. Wir entwickeln gemeinsam Ausstellungen, Performances, Publikationen und Workshops und arbeiten oft an der Schnittstelle von künstlerischer Praxis, Forschung und kollektiven Prozessen. In meiner eigenen Arbeit als Künstlerin beschäftige ich mich viel mit Archivmaterial, mit Fragen von Körper, Erinnerung und feministischer Geschichtsschreibung. Diese Perspektive habe ich auch in die Kuration dieser Ausstellung mit eingebracht. In dieser Sendung möchten wir euch jetzt mitnehmen in die Ausstellung Allegorien mit vielen Zungen. Wir gehen gemeinsam durch den Raum, schauen uns die einzelnen Arbeiten an und versuchen, Zusammenhänge zwischen ihnen zu öffnen. In dieser Ausstellung haben mehrere KünstlerInnen aus dem Mars-Kollektiv ausgestellt, nämlich Silvia Gassner, Milena Näf, Sanne Freidach, Katharina Strasser, Katharina Wenk und ich selbst, Hanna Kindler. Außerdem haben wir zwei KünstlerInnen eingeladen, Celia Brown und Andrea Hess. Die Ausstellung war dabei von Anfang an nicht als abgeschlossener Raum gedacht, sondern als Teil einer Aktionswoche rund um den feministischen Kampftag, der auch ein umfangreiches Rahmenprogramm beinhaltet. Über mehrere Tage hinweg gab es Workshops, Performances, Gespräche, einen Filmabend und verschiedene Formate, die die Ausstellung immer wieder neu in Bewegung gebracht haben. Einen Teil davon werdet ihr in dieser Sendung auch hören, und zwar Ausschnitte aus dem Symposium, das wir zur Finissage veranstaltet haben. Dort kamen unterschiedliche Perspektiven zusammen, aus Kunst, Wissenschaft, Aktivismus und kollektiver Praxis. Die Beiträge verstehen sich dabei nicht als Kommentar zur Ausstellung, sondern als eigenständige Stimmen, die den Raum noch einmal auf eine neue Weise öffnen. Allegorien mit vielen Zungen versammelt künstlerische Arbeiten, die sich mit Formen des Erzählens, Erinnerns und Sichtbarmachens beschäftigen. Erzählen wird dabei als gemeinsame Praxis verstanden, die im Austausch entsteht, sich verändert und weitergetragen wird und nicht als abgeschlossene Geschichte. Ausgangspunkt der Ausstellung ist das Verständnis von Allegorie als offene Erzählform. Allegorien übersetzen abstrakte Ideen, Werte oder gesellschaftliche Vorstellungen in Figuren, Bilder und Handlungen. In dieser Ausstellung wird diese Form bewusst geöffnet. Bedeutungen sind nicht mehr festgelegt, sondern entstehen im Zusammenspiel von Material, Körper, Bild und Stimme und abhängig davon, wer erzählt, wer zuhört und aus welcher Perspektive gesprochen wird. Die versammelten Arbeiten greifen vertraute Rollenbilder, historische Narrative und kulturelle Symbole auf und verschieben deren Bedeutungen. Figuren verändern ihre Lesart, Materialien tragen Geschichten weiter, persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Strukturen überlagern sich. Gravuren im Stein, textile Nähte, fotografische Dokumentationen oder poetische Texte werden zu Trägern von Erinnerung. Auf diese Weise schafft die Ausstellung einen Raum, in dem Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen, die von patriarchalen Geschlechterverhältnissen strukturell benachteiligt oder betroffen sind, ihre eigenen Geschichten erzählen, weitergeben und neu zusammensetzen können. Die Ausstellung versteht sich als Einladung, Geschichten gemeinsam zu erzählen und damit auch die Vorstellung von Geschichte, Geschlecht und Wirklichkeit zu verschieben.
Beim Betreten des Raumes öffnet sich zur linken Seite eine große Fensterfront, die den Raum mit Tageslicht füllt. Rechts daneben befindet sich eine hohe Wand. An ihr befindet sich links eine einzelne Malerei, während sich rechts davon eine Gruppe textiler Banner ausbreitet. Unterhalb der Banner steht ein Bildschirm, auf dem ein Video läuft. Rechts neben dem Eingang setzt sich die Wand mit einer Marmorarbeit fort. Daneben drei fotografische Arbeiten. Von hier aus öffnet sich der Raum weiter nach hinten und geht in einen zweiten Bereich über, in dem die Decke niedriger ist. Im Übergang zwischen den beiden Bereichen stehen mehrere farbintensive bemalte Holzarbeiten und bilden einen zentralen Punkt. Im hinteren Bereich verdichten sich die Arbeiten zu unterschiedlichen Gruppen. Eine Serie von Fotografien verbindet sich mit textilen Elementen, die direkt in die Bilder eingreifen. Ihnen schräg gegenüber hängen weitere Fotografien, die stärker als Porträts angelegt sind. An einer weiteren Wand ist eine großflächige textile Arbeit zu sehen, in der Fäden und Stickstrukturen die Oberfläche bestimmen. Gegenüber in der Ecke hängt ein rotes Textil, auf dem zwei helle Masken angeordnet sind. Direkt daneben steht ein Sockel, auf dem eine rötliche Glasplatte liegt. Das Glas wird von unten beleuchtet und beginnt zu glühen. Dieses warme Licht findet ein Echo in der stehenden Holzskulptur im Raum. In einer der Formen ist eine halbkugelförmige Struktur eingelassen, die je nach Blickwinkel schimmert. Auch andere Farbtöne, insbesondere warme Orange- und Rottöne, tauchen an verschiedenen Stellen im Raum wieder auf. In den Holzarbeiten, in fotografischen Details und in textilen Oberflächen. So entsteht ein Raum, der nicht als Abfolge einzelner Werke gelesen wird, sondern als ein offenes Gefüge. Blickachsen, Wiederholungen und Verschiebungen verbinden die Arbeiten miteinander und lassen den Raum als zusammenhängende, sich ständig verändernde Konstellation erscheinen. Die erste Arbeit rechts neben der Türe besteht aus einer länglichen, horizontal an der Wand befestigten Marmorplatte. Der Stein ist hell und zeigt feine Verfärbungen. Auf der Oberfläche sind Kinderzeichnungen zu sehen. Einfache farbige Linien, kleine Figuren, Pflanzen und Szenen, die sich über die gesamte Länge der Platte verteilen. Die Zeichnungen wirken direkt und spontan. In den Marmor ist ein Text eingraviert. Die Buchstaben sind flach in die Oberfläche eingelassen und je nach Lichteinfall unterschiedlich gut lesbar. Der Text lautet: Nein, ich denke nichts. Mein Gehirn erzählt mir gerade Geschichten. Die Arbeit verbindet die feste, schwere Materialität des Steins mit den leichten, flüchtigen Spuren der Zeichnungen und dem eingravierten Text.
Die Arbeiten von Milena Naef beschäftigen sich mit Materialität und der Frage, wie Bedeutungen in Material eingeschrieben werden. Stein erscheint dabei als historisch aufgeladenes Material, das in der Denkmal- und Erinnerungskultur häufig den Anspruch auf Dauer sowie die Sichtbarmachung politischer Macht im öffentlichen Raum repräsentiert. In der Ausstellung gezeigten Arbeit »Nein, ich denke nicht« aus Carrara-Marmor wird diese Tradition bewusst verschoben. Der gravierte Satz stammt von ihrem Sohn, der vor dem Gravurprozess auf die Marmorplatte zeichnete. Diese Abgabe von Kontrolle sowie die kindliche Bildsprache und Weltwahrnehmung bildet einen Gegenentwurf zu den tradierten Bedeutungen von Gravur und Denkmal.
Neben der Marmorarbeit hängen drei fotografische Arbeiten, die als eine Art Triptychon an der Wand installiert sind. Das mittlere Bild ist größer, die beiden seitlichen Formate kleiner und leicht versetzt daneben angeordnet. Die Arbeiten hängen ungerahmt und mit einfachen Klammern befestigt. Die Bilder zeigen amorphe, fließende Formen in weichen, leicht pastelligen Farbtönen. Gedämpftes Rot, milchiges Gelb, blasses Grün, die sich in eine hellgrau bis weißlich schimmernde Fläche ausbreiten. Einzelne Farbinseln erscheinen wie Verdichtungen, die sich verschieben, ausbreiten oder wieder zerfallen. Es bleibt offen, ob man etwas Lebendiges, Chemisches oder rein Bildliches betrachtet.
Sanne Freidach verbindet in ihren Arbeiten wissenschaftliche Recherche mit fotografischer Praxis. Sie untersucht biologische Prozesse und deren gesellschaftliche Bedeutung und interessiert sich besonders für die politische Dimension von Care-Arbeit. In der Serie Ordinary Milk kultiviert und fotografiert sie Mikroorganismen aus ihrer eigenen Muttermilch, die sich wie bunte Landschaften darstellen. Die Arbeiten machen ein sonst unsichtbares Ökosystem sichtbar und öffnen eine andere Dimension zu einer häufig unsichtbaren Arbeit von Fürsorge und Pflege.
Neben der Marmorarbeit und dem fotografischen Triptychon öffnet sich der Blick nach links in den Raum. Beim Weitergehen und Drehen nach links tritt man in einen Übergangsbereich, in dem sich die Raumhöhe verändert. Eine Wand senkt sich von oben herab und endet auf halber Höhe. An dieser Wand sowie im Raum davor und dahinter sind mehrere Arbeiten verteilt. Die Arbeiten bestehen aus bemalten, ausgesägten Holzformen, die frei im Raum stehen, an Wänden angebracht sind oder im Fenster hängen. Viele der Formen sind rund- oder halbkreisförmig und erinnern an Scheiben, Bögen oder ausgeschnittene Körperfragmente. Die Oberflächen sind farbig gefasst. Mit kräftigen, teils leuchtenden Farben wie Rot, Gelb, Blau und Grün, kombiniert mit weicheren, marmorierten oder fließenden Mustern. Innerhalb dieser Formen erscheinen vereinfachte, flächige Figuren, menschliche Körper, Tiere oder Mischwesen. Sie sind in Bewegung dargestellt, gehend, springend, kletternd oder ineinander verschränkt. Manche Figuren wirken wie ausgeschnitten und aufgesetzt, andere sind direkt in die Form integriert. Einige Elemente hängen frei und reagieren leicht auf Luftbewegung, andere stehen auf Sockeln oder Rollen und lassen sich im Raum verschieben. Dadurch entsteht der Eindruck von einem Gefüge aus einzelnen Teilen, die sich zueinander verhalten, ohne festgelegt zu sein.
In Celia Browns künstlerischer Arbeit verbinden sich kunsthistorische Referenzen mit einer persönlichen Bildsprache. Ausgehend von Motiven der Antike und der Renaissance entwickelt sie Figuren und Bildräume, in denen Realität und Imagination ineinander übergehen. Ihre mehrschichtigen Arbeiten auf Holz bewegen sich zwischen Malerei und Skulptur. In der Ausstellung begegnen sich Wandarbeiten, skulpturale Figuren im Raum und Arbeiten im Fenster. Figuren scheinen sich vom Boden zu lösen und der Schwerkraft zu entziehen, während sich die natürliche Maserung des Holzes mit malerischen Eingriffen verbindet. So entstehen farbenreiche Bildräume, in denen mehrere Bedeutungen gleichzeitig existieren können.
Geht man weiter in den Bereich mit der niedrigeren Decke, fällt der Blick rechts auf eine großformatige Struktur aus Holzleisten und gespannten Fäden. Zwei horizontale und zwei vertikale Holzlatten bilden eine offene, rahmenartige Konstruktion. In der Mitte ist ein rechteckiges Textil eingespannt. Es zeigt ein farbiges, verlaufendes Bild mit horizontalen Verschiebungen und Streifen, in denen sich Töne von Rot, Blau, Grün und Gelb überlagern. Links und rechts sowie im oberen Bereich verlaufen gespannte Fäden in unterschiedlichen Farben. Die Fäden bilden ein lineares Raster, das sich über die Fläche legt. Rechts neben der Arbeit ist ein kleines Display an der Wand angebracht. Darauf laufen bewegte Bilder, die Nahaufnahmen von Strukturen, Linien oder Gewebe zeigen. Das Display steht in direkter Beziehung zur großen Arbeit daneben. Holz, Fäden, Bildfläche und Video treten in ein gemeinsames Gefüge, in dem sich Linie, Struktur und Bildraum überlagern.
Katharina Strasser verbindet textile Techniken mit digitalen Bildästhetiken. Ihre Arbeiten untersuchen das Verhältnis zwischen traditionellem Handwerk und digitaler Bildproduktion. In der Arbeit Stitch One wird ein digital erzeugtes Glitchbild in eine aufwendige Stickarbeit übersetzt. Jeder Pixel wird einzeln gestickt und macht damit die zeitintensive Praxis manueller Arbeit sichtbar. Die Arbeit bewegt sich zwischen digitaler Oberfläche und traditionellem Handwerk und verweist zugleich auf die Geschichte weiblich konnotierter Heimarbeit.
Von dieser Arbeit aus, nach links weitergehend, folgt an der nächsten Wand eine Gruppe fotografischer Arbeiten, die in größeren Abständen rhythmisch auf einer weißen Wand angeordnet sind. Die Bilder sind nicht gerahmt, kommen aber leicht von der Wand weg und treten dadurch als einzelne Elemente im Raum hervor. Die Motive zeigen Menschen in unterschiedlichen Konstellationen. Es sind Einzelporträts, aber auch kleine Gruppen und familiäre Szenen zu sehen. Kinder treten in mehreren Bildern auf, ebenso verschiedene Formen von Zusammenleben und Fürsorge. Ein Bild zeigt zwei Personen in Drag, die gemeinsam inszeniert sind und sich als Familie lesen lassen. In einem anderen ist eine Konstellation mit zwei Müttern und einem Kind zu sehen. Sie sind locker über die Wand verteilt mit viel Raum zwischen ihnen, sodass jede Szene für sich wahrnehmbar bleibt und zugleich Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Rechts neben der Arbeit hängen Kopfhörer, über sie sind Interviews mit den abgebildeten Personen zu hören, in denen sie über ihre Erfahrungen, Beziehungen und Formen von Familie sprechen.
Silvia Gassners Arbeiten verbinden persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Fragestellungen. Im Zentrum stehen Themen wie Mutterschaft, Care-Arbeit und die sozialen Strukturen, die sie prägen. In der Ausstellung erzählt ihre Arbeit Mutterschaft von unterschiedlichen Lebensrealitäten zwischen Fürsorge, Arbeit und strukturellen Erwartungen.
Geht man weiter entlang der Wand und dreht sich leicht nach links, öffnet sich der Blick auf eine weitere Wand mit mehreren Arbeiten. Den Anfang bildet ein langes, rotes, textiles Banner. Es hängt an einer Holzstange an der Wand, die Ränder des Stoffes sind gezackt eingeschnitten. Im oberen Bereich ist eine helle Gesichtsmaske aus Kunstleder angebracht. Um die Augen, entlang der Nase und am Kinn, treten feine, helle Borsten hervor. Es handelt sich um Schweineborsten. Die Oberfläche ist mit kleinen Perlen und aufgesetzten Details versehen. Der Mund ist geöffnet, darin sind Zähne zu erkennen, die aus kleinen Bernsteinperlen gefertigt sind. Darunter befindet sich ein zweites Element aus hellem Kunstleder, das wie eine Maske für den unteren Körperbereich gearbeitet ist und auf Höhe der Hüfte positioniert ist. Seine Form ist grob ausgeschnitten und erinnert an die Form einer Gebärmutter. In der Mitte öffnet sich eine mundartige Öffnung mit rötlich eingefasstem Rand. Auch hier sind Zähne eingesetzt, die aus spitzen Rosendornen bestehen. Die beiden Masken lassen einen Körper erahnen, der selbst nicht sichtbar ist. Die hellen Formen heben sich dabei deutlich vom roten Hintergrund ab.
Katharina Wenk verbindet textile Materialien, Perlen und organische Elemente zu Objekten, die sich mit historischen Zuschreibungen an weibliche Körper und Emotionen auseinandersetzen. Die Arbeit Hysteria greift den historischen Krankheitsbegriff der Hysterie auf, eine Diagnose, mit der weibliches Verhalten über Jahrhunderte pathologisiert wurde, und macht diese Zuschreibung in einer textilen Bildsprache sichtbar.
Direkt daneben am Boden steht eine weitere Arbeit. Sie besteht aus einem weißen, quaderförmigen Sockel, auf dem eine dünne, rötlich gefärbte Glasplatte liegt. Das Glas ist unregelmäßig geformt und von feinen Rissen durchzogen. Auf der Oberfläche ist eine wolkig-weiße Patina zu sehen. In das Glas ist ein Text eingeschmolzen. Die Buchstaben wirken handschriftlich und ziehen sich über die gesamte Fläche. Im Inneren des Sockels befindet sich eine Lichtquelle. Sie beleuchtet das Glas von unten, sodass es leicht glüht und die Schrift sowie die Strukturen im Material sichtbar hervorhebt. Der Text lautet: Du bist in mir vergangen. Ein Schimmer, kein Gedicht. Es hat doch kaum begonnen und doch vermiss ich dich. Du warst in mir. Die Hoffnung, ein Licht in dunkler Nacht, mehr Ende nun als Anfang, verschwommen, ausgemacht.
In der Arbeit Böhnchen, die ebenfalls von Silvia Gassner ist, werden poetische Texte und Gedankenfragmente in Glas bewahrt, wodurch Sprache selbst zu einem materiellen Erinnerungsraum wird. Hier wird die Geschichte eines Kindes erinnert, das nicht geboren wurde.
Daneben an der Wand schließt sich eine Arbeit an, die aus einer Gruppe kleiner, unterschiedlich gerahmter Bilder besteht, die dicht nebeneinander angeordnet sind. Die Formate variieren, rechteckig, quadratisch oder rund, und wirken wie eine lose wachsende Sammlung. Die Motive stammen aus unterschiedlichen Bildquellen, historische Gemälde, Fotografien, religiöse oder mythologische Darstellungen, aber auch zeitgenössische Szenen. Viele zeigen Körper, oft weibliche Figuren, in verschiedenen Posen. Die Bilder sind in textile oder ornamentale Rahmen eingefasst, Spitzen, Fransen oder gepolsterte Oberflächen. Zwischen den einzelnen Teilen entstehen Bezüge durch Wiederholungen von Körperhaltungen, Blickrichtungen oder Farbklängen.
Andrea Hess greift fotografische Darstellungen auf und verändert sie durch textile Eingriffe. Mit der Nähmaschine zeichnet sie Fäden direkt auf die Bildoberfläche und ergänzt bestehende Figuren durch genähte Formen. In der Serie Dresscode überarbeitet sie Darstellungen nackter Körper, indem sie ihnen Fadenkleider näht. Diese Intervention verschiebt die Wahrnehmung der Figuren und schafft neue Bildzusammenhänge zwischen Würde, Humor und kritischem Kommentar. Die Arbeiten greifen bekannte Darstellungen der Kunstgeschichte auf und verwandeln sie in neue, vieldeutige Bildgeschichten.
Geht man weiter und tritt wieder in den Teil des Raumes mit der hohen Decke, setzt sich die Wand in ihrer Verlängerung fort. Dort sind mehrere Arbeiten angeordnet. Eine davon besteht aus einer Gruppe textiler Banner, unter denen direkt eine Videoarbeit positioniert ist, sodass beide eng aufeinander bezogen sind. Die obere Arbeit besteht aus insgesamt 12 textilen Bannern, die in unterschiedlichen Farben und Formen gestaltet sind und zusammengefügt eine quadratische Fläche bilden. Viele der Banner haben Fransen, gezackte Kanten oder farbige Stoffrahmen. In die Textilien sind schwarz-weiße Fotografien eingesetzt. Sie zeigen Menschen in Gruppen, auf Demonstrationen oder Versammlungen im öffentlichen Raum. Die Stoffe sind in kräftigen Farben gehalten, oft kombiniert mit Mustern wie Karos oder Streifen. Die Fotografien sind in die Stoffe eingenäht oder eingefasst, sodass Bild und Textil eng miteinander verbunden sind. Ein größeres Banner hebt sich hervor. Es zeigt eine Gruppe von Menschen und trägt den Schriftzug Neihammerzeit in großen, aufgenähten Buchstaben.
Die Praxis von Hanna Kindler bewegt sich zwischen künstlerischer Forschung, sozialer Praxis und Intervention im öffentlichen Raum. Ihre Arbeiten entstehen häufig in Zusammenarbeit mit Archiven, Initiativen oder lokalen Gemeinschaften und beschäftigen sich mit feministischer Erinnerungskultur. In der Ausstellung zeigt sie die Arbeit »Frauen erklären Atom und Blei den Krieg«, die in Kooperation mit der Feministischen Geschichtswerkstatt Freiburg entstanden ist. Textile Banner greifen historische Fotografien aus der Anti-Atomkraft-Bewegung rund um Wiel auf und übersetzen sie in bewegliche Bildträger. Sie fungieren als textile Archive, die Protestgeschichte sichtbar machen und Erinnerung als kollektive Praxis begreifen.
Unterhalb der Banner steht auf dem Boden ein Bildschirm. Er zeigt ein Video, in dem eine performative Aktion im öffentlichen Raum zu sehen ist. Die Banner werden durch die Freiburger Innenstadt getragen, in einer Bewegung, die an eine Demonstration erinnert. Die textile Arbeit erscheint dort in Bewegung und im Gebrauch.
Die fotografischen und filmischen Arbeiten von Severin Capote entstehen aus der Schnittstelle von Dokumentation, Kunst und politischer Praxis. Aus einer intersektionalen und feministischen Perspektive beschäftigt sie sich mit Fragen von Identität, Marginalisierung und öffentlichem Raum. In der Ausstellung zeigt sie den Dokumentarfilm 50 Jahre Widerstand – Frauen erklären Atom und Blei den Krieg, der die performative Intervention von Hanna Kindler, der Feministischen Geschichtswerkstatt Freiburg und weiterer Beteiligter begleitet. Der Film dokumentiert einen gemeinsamen Erinnerungsweg durch Freiburg und verbindet historische Recherche und künstlerische Dokumentation.
Neben den beiden aufeinanderbezogenen Arbeiten aus Textil und Video hängt, etwas abgesetzt, ein Gemälde. Es zeigt eine Figur vor einem tiefblauen, sternenübersäten Hintergrund. Im Zentrum befindet sich ein Wesen mit dem Kopf eines Wolfes und einem menschlichen Körper. Der Kopf ist grau, weich schattiert, der Blick seitlich gerichtet. Der Körper ist nackt und in einer hockenden Position dargestellt. Die Beine sind angewinkelt, die Hände stützen sich flach auf den Boden. Auffällig sind die langen Finger mit rot lackierten Nägeln. Die Haut ist in rosigen und warmen Tönen gemalt, mit sichtbaren Pinselspuren. Unter der Figur liegen verstreut weiße Knochen. Am unteren Bildrand verläuft ein heller Streifen mit unruhigen, mehrschichtigen Farbschichten, der sich deutlich vom dunklen Hintergrund absetzt.
In der Malerei Rewild von Katharina Wenck erscheint die Figur der Wolfsfrau als Symbol ursprünglicher weiblicher Kraft, jenseits patriarchaler Erwartungen. Halb Frau, halb Wolf verweigert sie sich Rollenbildern, die Frauen zahm und kontrollierbar machen sollen.
Dreht man sich von dort aus weiter zur Fensterfront, öffnet sich der Raum nach außen. In den großen Glasscheiben sind zwei ausgeschnittene Formen angebracht. Sie greifen die farbigen, fragmentierten Holzarbeiten wieder auf und setzen sich von hier aus diagonal in den Raum fort. Durch das einfallende Licht und den Blick nach draußen überlagern sich Innen- und Außenraum. Die Arbeiten erscheinen zugleich als Bild und als Durchblick. Links davon am Boden, entlang der Fenster, stehen Gruppen von weißen Kerzen. Sie sind bereits teilweise abgebrannt. Das Wachs hat sich in kleinen Pfützen auf dem Boden verteilt. In ihre Oberflächen sind Texte eingeritzt, die sich erst beim genaueren Hinsehen erschließen.
Zur Ausstellungseröffnung präsentiert Silvia Gassner die Performance Erinnerungsstücke, die den Femiziden des laufenden Jahres gewidmet ist. Femizid bezeichnet die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts, meist durch Männer und aus persönlichem Umfeld. Während der Performance werden für jede der Frauen, deren Geschichten genommen wurden, Kerzen entzündet. Während der Ausstellungsdauer werden diese langsam zu einem Wachshaufen zusammenschmelzen.
Wenn man nach all diesen Arbeiten noch einmal im Raum stehen bleibt, merkt man, wie viele unterschiedliche Ebenen hier zusammenkommen. Es geht um sehr konkrete Erfahrungen, um Körper, um Fürsorge, um Verlust, um Erinnerung, um Geschichten, die oft keinen festen Platz haben oder nicht weitererzählt werden. Gleichzeitig ist die Ausstellung aber nicht schwer oder geschlossen. Viele der Werke arbeiten mit starken Farben, mit sehr haptischem Material, mit Humor oder auch mit Momenten von Irritation. Es ist dieses Zusammenspiel, das den Raum prägt, das sich sehr persönliche, politische oder auch schmerzhafte Themen mit einer gewissen Offenheit und Leichtigkeit verbinden. Dass man sich zwischen den Arbeiten bewegen kann, ohne dass eine eindeutige Lesart vorgegeben wird und dass sich Bedeutungen immer wieder neu ergeben, je nachdem, wie man schaut, wo man steht oder womit man selbst in den Raum kommt. Und das ist auch eine Form von Erzählen, die hier sichtbar wird, eine, die nicht abschließt, sondern weitergeht.
Werden jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Symposium folgen, das zur Finissage stattgefunden hat. Beginnen möchten wir mit dem Artist Talk.
Die Gesprächsleitung hat die kuratorische Assistenz Johanna Scheibler.
Hier ist leider die Soundaufnahme nicht so super gelungen, deswegen werde ich die Fragen teilweise wiederholen.
Die erste Frage, die an die Künstlerinnen gestellt wurde, war: Der Titel Allegorie mit vielen Zungen verweist ja auf ein vielstimmiges Sprechen. Wie zeigt sich das Erzählen und auch das vielstimmige Erzählen in eurer künstlerischen Praxis? Als erstes spricht Silvia Gassner.
Ja, also ich kann mal anfangen. Von mir ist zum Beispiel diese Arbeit hier hinten, diese Fotoarbeit, die sich um verschiedene Formen der Mutterschaft dreht. Und generell ist meine künstlerische Praxis natürlich immer mit einer persönlichen Betroffenheit verbunden. Ich glaube, anders kann ich keine Kunst machen. Also ich kann nicht mir was angucken und mir denken, ja super, darüber mache ich mal irgendwas. Sondern ich muss es schon auch erleben. Und was mich jetzt, wenn ich fotografiere, wenn ich thematische Porträtserien mache, dann möchte ich auch immer die Lebensrealität und die Erlebensrealität von den Menschen, die ich porträtiere, mit einfließen lassen. Und das ist mir, glaube ich, jetzt hier auch ganz gut gelungen. Also ich habe versucht, verschiedene Formen und auch verschiedene Zeiten von Mutterschaft darzustellen, die sozusagen diese Kernfamilie einfach mal aufbrechen. Und genau, also ob das jetzt die alleinerziehende Mutter ist oder eine Drag-Mutter, also eine ganz andere Form von Mutterschaft, aber auch die sich eben auch kümmert, oder ob es dann um eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft geht oder um eine Mutter, die früher mal ein Vater war. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, da eine Vielstimmigkeit sozusagen über die Menschen, die ich porträtiere, gewährleisten zu können.
Genau, ich bin Milena Neff. Ich habe die Arbeit hier vorne hängen aus Marmor, wo ich ein Zitat meines Sohnes eingraviert habe und ihn eben auch auf den Stein habe zeichnen lassen. Genau.
Mein Name ist Andrea Hess. Ich habe die Dresscodes gemacht, die hier an der Wand hängen, in denen ich Nackte benähe.
Ja, ich heiße Celia Brown und meine Arbeiten sind die Holzarbeiten, die sowohl im Raum stehen als auch hier schön hochfliegen. Es macht mir Spaß, in diesem Raum hier auszustellen. Vielen Dank.
Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, und um anzuknüpfen, hätte ich noch die Frage an euch, was euch daran interessiert, die Geschichten neu zu erzählen und nicht neu zu erfinden.
Kann ich vielleicht gerade mit den Dresscodes ganz gut anknüpfen, da ich ja die Nacktheit bekleide.
Hier spricht jetzt Andrea Hess.
Also die sind eigentlich aus einem Schockmoment entstanden. Da stand ich nämlich in Mailand vor der Wall of Dots, also den Frauenmorden, die dort sehr beeindruckend war. Mittlerweile ist sie leider aufgehübscht, weil da viele hübsche Püppchen jetzt hängen und so. Das ist wirklich schade. Die war sehr ergreifend und da stand ich vor 5 Jahren, glaube ich, völlig unvermittelt und war komplett erschüttert über diese Macht, die das hatte. Und kurz darauf, da bekam ich ein Foto von der heiligen Agathe, weil ich mich für die Heiligen und deren Attribute interessiere. Und der heiligen Agathe wurden ja die Brüste abgeschnitten als Märtyrerin und die präsentiert sie oft auf einem Teller. Und das hat mir irgendwie in dem Moment dann den Rest gegeben. Dann dachte ich so, jetzt reicht's, und habe das Foto genommen und es unter die Nähmaschine gelegt. Ich arbeite immer mit der Nähmaschine in meiner Arbeit oder überwiegend. Und habe ihr ein Bustier genäht. Und so hat die Serie begonnen, dass ich angefangen habe, überall die Nacktheit zu fotografieren, auszudrucken und zu benähen. Und anfänglich war das schon auch noch vielleicht sehr mit dem Zeigefinger, eben unter diesem Eindruck. Aber mittlerweile macht es einfach wahnsinnig Spaß. Und ich amüsiere mich da oft köstlich dabei, wenn ich mir einfach vorstelle, und eben das zu dem Thema, die Geschichte neu erzählen, was könnte die Person getragen haben wollen, zum Beispiel. Also ich versuche mich in die Situation reinzubegeben, die ich da nackt sehe. Und oft ist dann wirklich so, wenn ich die dann irgendwo wieder sehe in einem Museum, nackt natürlich, dann bin ich schon regelrecht empört oder zu kurz zusammen und denke, komisch eigentlich. Also das ist ein witziger Nebeneffekt. Ja.
Ja, ich hätte euch sonst noch gefragt, was Materialien für Geschichten erzählen können und transportieren, was vielleicht Sprache nicht kann.
Wow, das ist echt komplex.
Jetzt spricht Milena Neff.
Also ich arbeite ja sehr viel, also hauptsächlich mit Materialien, und ich finde einfach sehr spannend, was ein Material an sich schon mit sich bringt und eben auch in der Auseinandersetzung damit, wenn ich das Material bearbeite, wo sind die Grenzen, was kann ich damit machen, inwieweit kann ich es weiter transformieren. Tatsächlich auch in meinen Steinarbeiten versuche ich doch auch in gewisser Weise ja, meine ganz eigene Herangehensweise an das Material zu finden, weil ich eben aus dem Kontext komme, wo mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, die sind alle Bildhauer und haben eben dieses Handwerk auch gelernt. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit diesem Material arbeite, als nicht gelernte Bildhauerin, dass ich da irgendwie auf den Kontext stoße, auch gerade mit dieser Familie, dass ich meine ganz eigene Herangehensweise brauche, um mich überhaupt an das Material wagen zu können, weil so diese ganz traditionelle Art und Weise, damit zu arbeiten, hat für mich dann einfach, das ging nicht, das hat sich einfach falsch angefühlt. Und tatsächlich ist die Arbeit, die jetzt hier hängt, ist eine erste Arbeit von mir, wo ich ganz traditionell etwas in Stein graviert habe. Jetzt nach mehr als 10 Jahren, wo ich eben auch in Stein arbeite und ich mir das sozusagen auch wieder aneignen darf, in gewisser Weise für mich selber. Und dabei habe ich eben einen Spruch von einem 4-jährigen Kind genommen: Nein, ich denke nichts, mein Gehirn erzählt mir gerade Geschichten. Und dann eben auch den Stein als Material wieder weiterzudenken, habe ich dann meinen Sohn auch eben auf den Stein zeichnen lassen, um gleichzeitig auch wieder die Kontrolle abzugeben, weil das Arbeiten mit dem Material natürlich etwas super Kontrolliertes ist. Und ich versuche dann einfach irgendwie mit meiner Herangehensweise an das Material das irgendwie dann auch immer weiterzudenken. Und befinde mich jetzt aber gerade eben auch wieder an einem Punkt, wo ich mir es doch auch erlaube, ganz traditionell damit zu arbeiten, indem ich darin einen Spruch graviere. Ich weiß nicht, ob das jetzt das beantwortet hat.
Doch, danke schön.
Also ich arbeite in diesem Fall mit Holz.
Jetzt spricht Celia Brown.
Ausgesägt mit einer Stichsäge. Aber die Idee, Sachen auszuschneiden, habe ich entwickelt mit einer befreundete Künstlerin in Frankfurt. Wir hatten uns ausgetauscht, was wir als kleine Mädchen gemacht haben, und haben festgestellt, wir haben beide gern Stoffe ausgeschnitten und zusammengeklebt, und wir haben ein Bild zusammen gemacht. Sie hat diese Idee zurück in ihre Malerei geführt, die heißt Barbara Feuerbach, und hat nächste Woche eine Eröffnung in Frankfurt, ist noch aktiv. Das war vor 40 Jahren, glaube ich. Und ich hatte einen Bezug zu Holz, weil ich als kleines Mädchen wollte eine Junge sein. Und ich habe alles gemacht, was ich finden konnte, was Jungs machen, zum Beispiel Holzhacken für meine Oma. Und ja, meine Eltern haben sich getrennt, und deswegen habe ich gedacht, ich als kleines Mädchen kann das nicht überleben. Also ich muss wie Herkules sein. Und dann habe ich Geschichten geschrieben in der Schule über mich als Herkules, und ein ganz kleiner Ausschnitt ist in meinem Katalog dahinter, Dracos Daughter. Aber natürlich war es ein bisschen schwierig, immer eine Junge zu sein. Manchmal habe ich auch Mädchensachen gemacht. Zum Beispiel, wir haben kaputte Ketten von unserer Mutter, die Perlen getauscht, und ich fand das sehr schön, so eine Farbmischung zu sammeln im Tausch mit anderen Mädchen auf dem Schulhof. Und ein bisschen davon sieht man auch, denke ich, in meiner Farbigkeit, in meinen Bildern. Also die haben alle so ein bisschen so einen Zurückblick auf meine Kindheit und wirken aber trotzdem irgendwie leicht und unbeschwert, so dunkel und schwer, wie meine Kindheit eigentlich war.
Ja. Dankeschön. Weil ich wollte euch auch fragen, welche Rolle eure eigenen körperlichen und persönlichen Erfahrungen, also in eure Werke, einfließen. Also hast du jetzt auch schon gesagt, mag noch jemand was sagen?
Ja. Also ich kann zu meiner Arbeit hier kurz was sagen.
Jetzt spricht wieder Silvia Gassner.
Aber das Böhnchen, und zwar geht es darum, halt wieder um eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe mein zweites Kind verloren. Das geht ja vielen Frauen so. Und ich schreibe auch Gedichte oder Poetry. Und ich habe darüber dann ein Gedicht geschrieben. Und tatsächlich hatten wir dann die Zusammenarbeit mit dem Mars-Kollektiv. Wir haben uns 2021 gegründet und waren am Anfang 4 Frauen. Mittlerweile sind wir zu 11. Genau. Also dieser Austausch hat mich dann sozusagen, also ich war immer Fotografie und Poetry, und dann hat mir der Austausch eben halt einfach andere Materialien eröffnet, andere Techniken eröffnet. Und mir haben die Glasarbeiten von Milena so gut gefallen, und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das vorstellen kann, ob man auch ein Gedicht in Glas machen könnte. Dann hat sie gesagt, hey, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und bin ich auch super dankbar, dass sie auch gesagt hat, ja, das ist okay, dass du auch mit, dass du meine Technik sozusagen übernimmst, und wir probieren das einfach mal aus. Und das ist dann daraus entstanden. Und genau, also deswegen für mich ist so eben persönliches Erfahren oder meine persönliche Erfahrung in Kunst verarbeiten halt wie so eine Art Side-Therapy, sage ich jetzt mal so. Ja, also das gehört für mich einfach auch zum Verarbeiten dazu.
Ja, also für mich ist es auch so, dass ich es gar nicht trennen kann.
Jetzt spricht Milena Neff.
Weil gerade wie ich wohl angesprochen hatte, hat jetzt gerade das Material Stein so viel auch mit meinem, so die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, so viel mit meinem Kontext zu tun und die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Und auch wenn ich dann Arbeiten mache, wo ich das nicht jetzt unbedingt immer benennen muss, hat es immer irgendwie einen Einfluss darauf, wie ich halt auf ein Material reagiere oder halt eben damit umgehe. Also für mich ist es eigentlich gar nicht zu trennen. Auch wenn es schlussendlich vielleicht nicht sichtbar sein muss, also das darf ja dann noch unabhängig davon einfach für sich dastehen. Und ja, aber eben so, das gehört einfach für mich so zum künstlerischen Prozess dazu. Das ist ja immer irgendwie eine ganz persönliche Auseinandersetzung.
Und viele eurer Arbeiten beschäftigen sich ja auch mit Care-Arbeit und Mutterschaft und feministischen Erinnerungen. Wie findet oder sucht ihr eure Themen?
Also in meinem Fall...
Jetzt spreche ich, Hannah Kindler.
Hat das, glaube ich, also genau, das geht auch wieder zurück auf die Frage, die du da vorgestellt hast mit der körperlichen Erfahrung. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich in eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft hinein erzogen werde, als eine Person, die als Frau gelesen wird, sind die Themen, die ich dann in meiner Kunst bearbeite, eigentlich immer wieder so Punkte, wo ich wie auf so einen Widerstand stoße. Am allerextremsten habe ich das erlebt kurz nach meiner, oder als ich hochschwanger war, als ich gemerkt habe, die Welt hat auf mich als schwangeren Körper so extrem meinem Empfinden nach stereotypisch reagiert, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss hier was mitmachen. Das muss für mich jetzt in der künstlerischen Auseinandersetzung bearbeitet werden, weil ich mich wie in einer Zwangsjacke fühle. Also ich habe tatsächlich auch von einem Freund die Frage bekommen, warum ich so viele politische Dinge mache. Und das Komische ist, es fühlt sich für mich in dem Moment, in dem ich mein Thema suche oder in dem das Thema mich findet, nicht politisch an, sondern es ist wirklich wie so ein Zwang. Es ist was mich so einhängt oder beschäftigt, dass ich mich dem widmen muss, um nicht zu platzen. Und ja, und ich glaube eben, ich habe auch oft am Anfang nicht ganz klar, worauf das jetzt hinausläuft, was ich da mache, sondern ich folge einfach einem Gefühl. Und plötzlich habe ich eben einen riesigen Wandteppich mit lauter Mütterwesen gemacht und weiß dann auch erstmal gar nicht so genau, warum. Also es dauert dann auch eigentlich ein bisschen, bis ich dann für mich verstanden habe, warum ich was gemacht habe. Deswegen fühlt es sich für mich nicht so an, als ob ich meine Themen suche, sondern passieren mir einfach.
Ja, und was bedeutet dann für euch aus einer feministischen Perspektive herauszuarbeiten? Für dich jetzt?
Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen, weil ich ja jetzt hier nicht nur als Künstlerin mit dabei bin, sondern eben auch eine kuratorische Rolle hatte und auch Mitbegründerin von Mars bin. Also für mich ist es total wichtig, dass ich nicht einfach nur künstlerische Arbeit mache und dann sozusagen mich zurücklehne und sage, ja, mal sehen, in welcher Ausstellung die mal landen werden, sondern für mich ist es wirklich ganz bewusst Teil der künstlerischen Arbeit, Kontexte zu schaffen, in denen die Kunst auch
wirken kann, also Ausstellungen mit zu organisieren, ganz bewusst Zusammenarbeiten mit anderen herbeizuführen, Räume zu kreieren, die nährend sind, die Teilhabe kreieren. Und ich denke, das ist in meinem Fall, also sozusagen, es ist immer das Große und das Kleine. Das eine ist, was in mir passiert, Themen, die mich beschäftigen, durch die Lebensumstände, in die ich reingeboren worden bin und wie ich mich damit auf eine Weise auseinandersetzen kann, um die zu hinterfragen und im besten Fall zu verändern und dann eben im Rahmen mit anderen, wie was ich dann in der Kunst von anderen sehe, das inspiriert mich, das berührt mich und ich finde dann, das muss gezeigt und geteilt werden und dann reicht es mir halt nicht einfach nur, mich um meine Kunst zu kümmern, sondern ich sehe sie eben auch als Teil, Räume mit und für andere zu schaffen. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall das Arbeiten aus einer feministischen Perspektive. Ja.
Die nächste Sprecherin in unserem Symposium war Professor Saskia Beiler. Sie ist Forscherin, Autorin und Kuratorin und arbeitet an der Schnittstelle von Care, Gender und sozial engagierter Kunst. Sie arbeitet unabhängig sowie in Kollektiven zu Care, Mutterschaft und strukturellem Wandel, unter anderem in den Initiativen Mothers, Warriors and Poets und dem Caring Culture Lab. Sie publiziert regelmäßig und hält Vorträge und gibt Workshops zu Kunst, Gender und Care. Sie lebt in der Nähe von Freiburg mit ihrem 10-jährigen Sohn und ihrem 86-jährigen Großvater in einer Art Mehrgenerationen-WG. Außerdem hat sie ein Buch publiziert, das trägt den Titel Caring Infrastructures – Transforming the Arts Through Feminist Curating. Dieses Buch ist beim Transkript Verlag erschienen und kann von ihrer Webseite kostenlos heruntergeladen werden. Was ihr jetzt hören werdet, ist eine sehr stark zusammengekürzte Version ihres Vortrags.
Und zwar ist natürlich Fürsorge an und für sich was, was uns alle tangiert. Keiner von uns wäre auf dieser Welt, ohne jemals Fürsorge empfangen zu haben oder auch in Fürsorgebeziehungen mit anderen zu stehen. Und gleichzeitig, obwohl es eben auch eine sehr schöne Sache sein kann, ist es ein Feld, das mit sehr vielen Ungleichheiten durchzogen ist und tatsächlich auch bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten verstärkt. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wer einen Großteil der Sorgearbeit leistet, und das wird für hier, also keinen hier irgendwie eine überraschende Zahl sein, leisten Frauen rund 44% mehr der unbezahlten Sorgearbeit in Privaten. Und geht eine Partnerschaft auseinander, dann sind eben auch Frauen in den meisten Fällen einfach diejenigen, die den Hauptteil der Sorgearbeit übernehmen. Das heißt, von den Alleinerziehenden sind 88% Mütter. Der Lifetime Motherhood Penalty beschäftigt sich nicht nur mit dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen und wie viel quasi Frauen im Vergleich zu Männern weniger verdienen, sondern auch mit dem Verhältnis von Frauen, die Kinder haben und kinderlosen Frauen. Das heißt, eine Frau in Deutschland, die bis zu 3 Kinder hat, verliert auf ihr Leben gerechnet um die 70% ihres gesamten Einkommens im Vergleich zu einer Frau, die keine Kinder hat. Das heißt, wir sehen auch hier, dass diese unbezahlte Fürsorgearbeit wirklich einen enormen Impact hat auf das Leben einer Frau bis ins Rentenalter. Auch hier ist eben, hier der Vergleich ist zwischen Männern und Frauen nochmal, fast 40% weniger Rente. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie Geschlecht und Sorgearbeit zusammenhängt. Jetzt gucken wir uns an, wie Geschlecht mit Pay Gaps zusammenhängt. Und da haben wir gesamtgesellschaftlich oder gesamtwirtschaftlich einen Gender Pay Gap von rund 16%. Und man würde ja eigentlich denken, dass in dem Kultursektor, den wir eigentlich als ein progressives Feld, als die Avantgarde, als irgendwie so eine Zukunftswerkstatt betrachten, dass wir hier geringere Gender Pay Gaps hätten, aber dem ist nicht so. Also tatsächlich, weil das Kultursystem so prekär ist, verstärken sich auch hier die Ungleichheiten. Das heißt, wir haben in der Bildenden Kunst und Design einen Gender Pay Gap von rund 30%, Performing Arts und Film 34% und wenn wir in den Design-Textilbereich kommen, geht da auf die fast 50% hoch. Ich spreche jetzt natürlich oft von Elternschaft, aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass tatsächlich es auch nicht überraschend, aber doch Unterschiede gibt, wenn wir von Müttern im Kunstbetrieb sprechen und von Vätern im Kunstbetrieb. Da habe ich auch für meine Doktorarbeit mir mal angeschaut, und das ist eigentlich exemplarisch gewesen, aber es zeigt eben doch ein deutliches Bild. Also wenn man die Top 10, also es gibt jedes Jahr immer so eine Top 100 Liste, und davon habe ich mir die 10 erfolgreichsten Künstlerinnen angeschaut, und da sieht man erstmal, dass überhaupt nur 2 Frauen in den Top 10 sind, der Rest sind Männer. Und dann habe ich versucht zu recherchieren, haben die Kinder, wenn ja, wie viele? Und da sieht man auch hier, also alle in den Top 10 sind Väter und haben insgesamt 24 Kinder, und die 2 Frauen haben keine Kinder. Und hier geht es mir überhaupt nicht darum, irgendwie zu bewerten, ob jetzt jemand Kinder haben soll oder nicht, sondern einfach diese Tendenz, also wo passieren womöglich Ausschlüsse und wo nicht. Dann habe ich mir nur die 10 erfolgreichsten Frauen einmal separat angeguckt und die 10 erfolgreichsten Männer. Und hier fällt auch auf, bei den Frauen haben überhaupt nur 5 von den 10 haben Kinder, und zwar maximal 1. Und bei den Männern sehen wir alle, bis auf Richard Serra, haben Kinder, und zwar insgesamt 32. Und Jeff Koons zum Beispiel hat 8 Kinder. Genau. Und ich habe auch mal gesucht und habe es aber nicht gefunden, ob es so ein Interview gibt. Ja, Jeff Koons, wie machst du das denn mit deinen 8 Kindern? Genau, das heißt, weil oft geht es ja darum, ja, warum sprecht ihr über Mutterschaft? Ja, wir sprechen über Mutterschaft, weil die Effekte eben doch anders sind. Das heißt, ich finde es zwar wichtig, über Elternschaft oder Sorgearbeit im Allgemeinen zu sprechen, weil das ja der Punkt ist, wo wir hinwollen gesellschaftlich, dass wir sagen, ja, wir möchten von einer inklusiven Gruppe sprechen, wo es uns allen gleich geht. Aber de facto haben wir einfach noch starke strukturelle Unterschiede. Die Frage ist, was machen wir? Wie können wir damit umgehen? Und dann habe ich diesen Begriff der Caring Infrastructures entwickelt. Der klingt erstmal vielleicht sperrig. Ich versuche ihn jetzt aber runterzubrechen. Also eigentlich geht es darum, dass wir versuchen, die Diskrepanz zu schließen zwischen dem, wovon wir sprechen, und das, was wir leben. Also wenn der Kultursektor sich eben als so progressiv gibt und sich vielleicht mit vielen feministischen Themen auseinandersetzt, dass wir das irgendwie auch in den Organisationsstrukturen wiederfinden müssen. Und aktuell ist es eben so, dass wir sehr hierarchische, sehr prekäre, teilweise immer noch stark männlich dominierte, also wenn es gerade um Führungspositionen geht, Institutionen haben, die aber dann doch irgendwie ein progressives Programm machen. Und ich fände es total wichtig, dass diese Institutionen auch an dem arbeiten, was eben nicht sichtbar ist im Ausstellungsraum, sondern eben im Verborgenen in den Infrastrukturen der Institutionen passiert. Dann geht es in dem Gedanken dieser Caring Infrastructures, geht es dann darum, dass es Infrastrukturen der Fürsorge sind. Das heißt, ich habe mich viel mit feministischen Care-Ethik-Ansätzen beschäftigt. Das heißt, dass wir letztendlich als Institutionen, als Kollektive, als Kulturschaffende ernst nehmen müssen, dass wir alle in Fürsorgebeziehungen stehen, dass das keine Schwäche ist und auch kein Einzelfall, sondern dass wir alle in diesen Fürsorgebeziehungen zueinander stehen und deswegen auch die essentiell mitgedacht werden müssen. Und letztendlich ist das oft eine Arbeit an Unsichtbaren.
Das war Professor Saskia Beiler. Wenn ihr noch mehr zu ihrer Arbeit erfahren möchtet, kann ich euch sehr ans Herz legen, ihr Buch zu lesen, das den Titel Caring Infrastructures trägt und auf ihrer Webseite gratis zum Download bereitsteht. Ein weiterer Beitrag für unser Symposium kam von Marion Mangelsdorf. Sie präsentierte Erinnerungselemente. Professor Marion Mangelsdorf ist künstlerisch Forschende, Autorin und Wissenschaftlerin und Mitbegründerin des Zentrums für Anthropologie und Gender Studies an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sie forscht unter anderem zu Körpersprache, Leibphänomenologie und Environmental Humanities. Ihre Arbeiten verbinden kulturwissenschaftliche Forschung mit künstlerisch forschenden Ansätzen, und sie beschäftigt sich mit Fragen von Geschlecht, Wissensproduktion, Körperpolitik und gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Bei Marion verschiebt sich der Fokus auf Erinnerung selbst. Zu Beginn ihres Beitrags hatte sie es sich nicht nehmen lassen, auch darauf einzugehen, wie aktuelle feministische Debatten einerseits notwendig sind und gleichzeitig aber auch dazu tendieren, Dichotomien wieder festzuschreiben. Ausgehend davon entfaltete sie ihre Erinnerungselemente, eine künstlerisch forschende Spurensuche, die sie bis zu Sabrina Spielrein führte. Begleitet wurde ihr Beitrag von einem großen Buch, in dem sie Zeichnungen, Notizen und Fragmente versammelte.
Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich jetzt doch ein paar Worte vorweg sagen. Vor 25 Jahren habe ich hier die Freiburger Gender Studies mitbegründet. Und ich muss sagen, an so einem Abend bin ich immer sehr zwiegespalten. Zwiegespalten deswegen, weil wir wieder anfangen, sehr viel über Frauen, über Feminismus zu reden. Und eigentlich hatte ich die Hoffnung, nach 25 Jahren könnten wir das Thema doch mal zuklappen. Aber nein, wir klappen es wieder auf. Und damit gehen wir wieder in die Dichotomien rein. Und es ist ja eine Denkfigur, eine Dichotomie. Eine Denkfigur, die wir brauchen und andererseits ist sie immer falsch. Naja, klar, wir haben Mond und Sonne, wir haben kalt und warm und wir haben Mann und Frau. Letztendlich, dass ich wirklich es hinbekommen möchte. Erstmal müssen wir immer da anfangen, wo wir anfangen können, nämlich bei uns selber. Mich selber als ein Kontinuum zu begreifen. Ein Kontinuum zwischen Wissenschaft und Kunst. Ein Kontinuum zwischen hart und weich. Das hat auch sehr viel damit zu tun, was ich jetzt vorstellen will. Und da ist natürlich wahnsinnig wichtig, welche Geschichten erzählen wir von wem, wie. Und da bin ich bei Sabrina Spielrein. Und diese Frau wird zum Beispiel bei Arte als die erste Patientin von Jung benannt. Ja, Moment, war das denn jetzt nur die Patientin von Jung? Nee, war sie nicht. Es war nicht nur die Patientin, sondern sie war eine russische Jüdin, die zu einer Zeit, wo das bis dato noch nicht so möglich war, zumindest nicht in Deutschland, auch eine erste in der Schweiz, in Zürich, eine erste Medizinstudentin. Und sie war kürzeste Zeit ihres Lebens Patientin bei Jung. Und sie war auch kürzeste Zeit ihres Lebens die Geliebte von Jung. Was hochskandalös war.
Zwei weitere Beiträge im Symposium waren Initiativen, die sich neu gegründet haben. Das eine war das Schwarmradio, in dessen Rahmen wir hier und heute ja auch senden. Und hier kam Beate Till, um zu erzählen, wie es dazu kam. Beate Till ist eine renommierte deutsche literarische Übersetzerin, die maßgeblich für die Vermittlung des Werkes des karibischen Philosophen und Autors Edouard Glissant ins Deutsche verantwortlich ist. Hier spricht sie jetzt als Vertreterin des Schwarmradios.
Ich denke schon länger, dass wir Frauen uns zusammentun müssen. Und zwar eben wegen des angesprochenen Rollbacks. Viele Dinge, die wir uns in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, sind in Gefahr. Und ich habe schon länger gedacht, wir müssen unbedingt was tun. Wir müssen uns zusammenschließen, vor allem auch, um der Politik der extremen Rechten etwas entgegenzusetzen. Wir beobachten, dass der Raum für Diversität sich gerade in den letzten Monaten immer weiter verengt. Und wir haben gesagt, vielleicht sollten wir ein Radio gründen. Und tatsächlich haben wir das jetzt auch in Angriff genommen. Seit Januar gibt es in Freiburg Schwarmradio, um auch zu zeigen, dass es keine feste Gruppe ist, sondern eben genauso wie ein Schwarm sich findet und trifft und wieder auseinandergeht. Die Idee dahinter ist, nicht zu sprechen immer über Politik und über die Rechten, sondern uns zu treffen, um etwas gemeinsam zu erleben, weil wir sind eigentlich alle Frauen, die in der Kultur tätig sind. Und die Idee dahinter ist, sich zu treffen bei einer Veranstaltung, also Kunst, Literatur, Film und dann gemeinsam zu reden und das Ganze dann eben auch noch als Radiosendung zu verbreiten.
Die zweite neu gegründete Initiative, die sich vorgestellt hat, war das Töchterkollektiv. Hierfür kam Nina Eisenhut und erzählte aus ihrer Erfahrung. Der Name des Töchterkollektivs bezieht sich direkt auf die Aussage von Friedrich Merz, man solle doch mal die Töchter befragen. Hier kommen die Töchter jetzt zu Wort und sie haben einiges zu sagen.
Wir wollen was machen, wir wollen was bewegen und wir können einfach nicht nur nicht wir wollen, sondern wir können nicht mehr still sitzen. Wir können nicht mehr einfach nur zuschauen, sondern wir wollen was bewegen, wir wollen was verändern eben auch. Und Bewegung heißt ja auch immer Veränderung. Wir haben uns dann zusammengeschlossen und besonders jetzt in Freiburg, wie gesagt, das Töchterkollektiv hat jetzt am 9. März dann gestreikt in 80 Städten. Wir haben noch keine genauen Zahlen, aber es sind auf jeden Fall mehrere Tausend, die auf den Straßen waren. Und in Freiburg war jetzt bei uns einfach das Besondere oder das Schöne, dass niemand von uns vorher Demo-Erfahrung hatte. Also niemand war vorher in einem Kollektiv, niemand hat irgendwie sich politisch wirklich krass engagiert und trotzdem sind wir zusammengekommen, haben gesagt, nee, so geht's nicht mehr und wir wollen jetzt was bewegen. Was dazu geführt hat, dass einige von uns, unter anderem ich zum Beispiel auch, einen zweiten Vollzeitjob dann auf einmal hatten. Von den Müttern, die Teil vom Kernteam sind, brauchen wir gar nicht reden, weil die haben sowieso immer zweite Vollzeitjobs. Und da war es einfach auch total
Einen anderen Zugang eröffnete der Beitrag von Jutta Kraus mit ihrer Lecture-Performance Golden Cup, die sich auf Basis einer gemeinsamen Arbeit mit Andrea Lagos entwickelt hat. Jutta Kraus ist Tanzwissenschaftlerin, Dramaturgin, Dozentin und Lehrerin. Sie absolvierte das Studium der Tanzkultur an der Philosophisch-Humanistischen Fakultät der Universität Bern in der Schweiz. Außerdem machte sie ein Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In ihren Arbeitsschwerpunkten beforscht sie das Verhältnis von Körper und Kostüm und erzeugt Relektüre von Gender-Performances in Tanz. Ihre Forschung bewegt sich dabei zwischen tanzwissenschaftlichen Theorien und künstlerischer Forschungspraxis. In der Performance verbindet sie wissenschaftliche Recherche mit körperlicher Praxis. An einer Stelle der Performance sitzt sie in einem Kreis von BHs und zieht sich ein Unterhemd nach dem anderen übereinander an, sodass man den Eindruck bekommt, bald kann sie sich überhaupt nicht mehr bewegen. Außerdem liest sie viele Texte zu BHs aus unterschiedlichen Kontexten und Zeiten und macht so Einschreibungen von Kultur, Norm und Geschichte in den Körper erfahrbar. Ergänzt wird die Lecture-Performance durch einen Trailer von der Performance, in der Andrea Lagos die Hauptrolle spielt und bei der Jutta Kraus als Dramaturgin fungierte.
Fast alle Brüste, die man mit der Suchmaschine im Netz findet, sind ziemlich jung, ziemlich weiß und ziemlich erotisiert. Diese Brüste bekommen wir zu sehen, doch was ist mit allen anderen, mit denen, die die gefälligen Oberflächen stören? Es sind jene, die wiederum ihre eigene Geschichte haben und etwas darüber verraten, wieso der öffentliche Wesen bis heute so ambivalent und ideologisch aufgeladen ist. Welcher Busen zählt als Busen? Ingrid Loschek, 1987. Büstenhalter. Heute meist abgekürzt BH. Griechinnen und Römerinnen trugen zuweilen eine Brustbinde. Für das Mittelalter ist ein Büstenhalter gleichkommendes Bekleidungsstück nicht bekannt. Ab der zweiten Hälfte des 16. bis etwa gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Kleidoberteil versteift oder ein Korsett darunter getragen. Der Naturaler Plastikbüstenformer verhalf 1950 nicht nur überschlanken Damen zu weiblichen Kurven, sondern auch der Firma selbst zu äußerst zufriedenen Kundinnen. Eine begeisterte Briefeschreiberin aus Trottnau im Schwarzwald wusste nur Lob. Nur auf Wunsch meines Mannes ließ ich mir den Naturaner Büstenformer Plastik schicken. Ich bin solchen Sachen gegenüber sehr misstrauisch. Es tut mir nur leid, nicht schon längst diesen Büstenformer gekannt zu haben. Er hat alle meine Erwartungen übertroffen. Mit Naturaner Büstenformer Plastik habe ich viel, viel Freude erhalten. Ich lasse mir in Bälde einen zweiten schicken, damit ich gut wechseln kann. Denn ohne Naturaner Plastik möchte ich nicht mehr sein.
Auch die Feministische Geschichtswerkstatt Freiburg war beim Symposium mit einem Beitrag vertreten. Sie sprachen über das Projekt, das auch in der Ausstellung zu sehen war, nämlich die Recherche und die damit verbundene Performance zur Anti-AKW-Bewegung in Wiel. Die Feministische Geschichtswerkstatt ist eine lokale Initiative, die sich mit feministischer Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung auseinandersetzt. Sie recherchiert, sammelt und vermittelt Geschichten von Frauen und marginalisierten Gruppen, die in offiziellen historischen Erzählungen oft wenig Sichtbarkeit bekommen. Als Vertreterinnen der FEM-Werkstatt waren anwesend Laura Hähnel und Sarah Wirschke.
Und letztes Jahr am Wahlsonntag, dem 23. Februar, war es 50 Jahre her, dass AktivistInnen in Wiel am Kaiserstuhl einen Bauplatz besetzt haben. Dort war der Bau eines Kernkraftwerks geplant und im Zuge dessen hat sich ein ganz großer gesellschaftlicher Zusammenschluss ergeben, um gegen diesen Bau zu demonstrieren. Und auch schon im Vorgang gab es Proteste in Markolsheim, wo eine Bleichemiefabrik geplant war. Und dieser Zusammenschluss ist hier in der Region ein wichtiger Referenzpunkt geworden für die Umweltbewegung. Eben einerseits, weil es eben so ein vielfältiger Zusammenschluss war, also von Stadtbevölkerung, Menschen vom Land, LandwirtInnen, WinzerInnen, Studierenden und eben auch ein grenzüberschreitender Zusammenschluss aus dem Dreiländereck. Und was aber so ist, dieser Referenzpunkt in der kollektiven Erinnerung der Umweltbewegung trägt aber eben auch mit sich, dass teilweise die Geschichten zu einem Mythos werden, dass es eben immer wieder perpetuiert wird, dieselben Punkte, Geschichten und eigentlich die individuellen Erinnerungen kleiner werden. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass auch die Stadt Freiburg in ihrem Marketing als Green City Wiel als einen Meilenstein auf dem Weg zu einer grünen Stadt nennt, also und eigentlich sich selbst damit die Umweltbewegung aneignet. Gleichzeitig ist es auch so, dass in der Erinnerung, aber eben auch in der Wissenschaft diese Bewegung eben doch oft auch aus einer bestimmten Perspektive betrachtet wird. Also so ist es so, dass eben der Beitrag von Flint hat zu dieser Bewegung eher weniger beleuchtet wird. Es wird zwar immer wieder betont, dass Flinter einen wichtigen Beitrag geleistet haben, das wird dann aber oft reduziert auf reproduktive Arbeit, also in dem Sinne, dass Frauen, so wird es dann überliefert, auf dem Bauplatz zum Beispiel für die emotionale Care-Arbeit gesorgt haben, für die Versorgung mit Essen, Kuchen. Es ist aber so, also das zeigen die Quellen, die wir recherchiert haben, dass diese Frauen vielfältiger und diverser waren. Also das waren Landwirtinnen, Studierende, PolitikerInnen, die selber ganz unterschiedliche Hintergründe hatten, die sie eingebracht haben, die aber auch laut waren und gestört haben. Also sie waren eben auch teilweise in verschiedenen Aktionen bei Blockaden sehr aktiv. Sie haben ja Rede ergriffen in öffentlichen Sitzungen und damit auch gestört und eben nicht nur diese ja liebe, sanfte Arbeit geleistet in den Protesten. Und wir haben das zum Anlass genommen, dass wir eben diese Geschichten aufarbeiten wollen und stärker machen, sichtbar machen wollen. Das machen wir teilweise gerade immer noch, indem wir Interviews mit ZeitzeugInnen führen, die wir dann eben auch...
Das war der letzte Beitrag von unserem Symposium und zugleich auch das Ende der Ausstellung Allegorien mit vielen Zungen, die im Schopf 2 in Freiburg stattgefunden hat. Das Symposium hat die Ausstellung noch einmal auf eine besondere Weise zusammengeführt und zu einem thematischen Abschluss gebracht. In den Gesprächen und Beiträgen sind viele der Fragen, die im Raum angelegt waren, noch einmal aufgegriffen, weitergedacht und aus unterschiedlichen Perspektiven geöffnet worden. So ist ein gemeinsamer Denkraum entstanden zwischen Kunst, Erinnerung und politischer Praxis, der die Ausstellung nicht abschließt, sondern weiterträgt. Das ist das Ende der Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr weiter informiert sein wollt, was wir als Mars-Kollektiv machen, dann könnt ihr unsere Webseite besuchen. Diese lautet www.marscollective.art. Collective mit C und am Ende mit E, also die englische Schreibweise. Wenn ihr gerne einen Newsletter empfangen wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mail@hannakindler.com. Hanna mit H am Ende und Kindler wie das Kind und dann L-I-R. Dann setzen wir euch sehr gerne auf die Mailingliste. Das war die Sendung Allegorien mit vielen Zungen, eine Ausstellung des Mars-Kollektivs. Text und Redaktion Hannah Kindler. Konzept Hannah Kindler und Celia Brown. Sprecherinnen Hannah Kindler und Birgit Kindler. Produktion und Schnitt Hannah Kindler. Mit Beiträgen von Mars, Maternal Artistic Research Studio, sowie eingeladenen Gästen und Sprecherinnen des Symposiums.